weinen ist erlaubt. Und alles andere auch. Auch wenn sich keiner traut. Wir sind alle so gebaut.
Heiße Platten, der küchenpsychologische Podcast mit Judith und Rüde.
Das ist schon deine Folge heute, ne? Das ist.
Ich weiß, also es ist meine Folge, weil wir legen jetzt ja los. Ne? Wir haben ja eine Umfrage gemacht.
Ja.
Du und ich.
Ja.
Also erstmal hallo, guten Morgen.
Ach, wir sitzen ja hier grüßt. Schon fünf Stunden. Also wir tun ja wieder so, als würden wir jetzt seit einer Minute sitzen, aber in Wirklichkeit arbeiten wir schon eine Woche an unserem Podcast. Durchgängig, ohne Schlaf.
Leben hier in der Küche.
Ja.
Ohne Schlaf.
Und das ist heute deine Folge?
Aber ich habe tatsächlich nicht gut geschlafen. Das wollte ich nochmal sagen. Nee, wirklich. Ich war irgendwie um fünf wach und dann konnte ich nicht mehr einschlafen.
Vor Aufregung?
Na, ich habe mal wieder meine Periode und habe so rumgekrampft und war ich aufgeregt. Die Nacht davor habe ich besser geschlafen. Ach, ich bin gerade allgemein, glaube ich, aufgeregt, was das Leben angeht. Und dann schlafe ich nicht gut.
Hm.
Ja. Aber ich habe dann so ein bisschen noch mich beschäftigt mit dem Thema. Genau, wir haben ja so Umfragen gemacht. Hey Leute, was wollt ihr für Themen hier hören von uns? Und du hast eine Umfrage gemacht und ich habe eine Umfrage gemacht. Bei mir kam raus, erzählt doch mal was über das Thema Imposter. Und bei dir?
Bei mir, ist es leider bei mir mein eigenes Grab geschaufelt.
Das ist die letzte Folge.
Es ist Männlichkeit, in Anführungszeichen, in Klammer davor toxische Männlichkeit. Genau, auf diese beiden Sachen haben wir uns vorbereitet. Diese beiden Sachen werden wir jetzt machen. Aber heute ist deine Folge.
Genau.
Da hast du dich, ich würde sagen, es ist ein bisschen so, dass da hast du dich jetzt auch mehr vorbereitet als ich vielleicht. Ich bereite mich ja eh immer schlecht vor.
Hm.
Und bei Männlichkeit bin ich natürlich default vorbereitet.
Du bist der Experte.
Nee, ich habe alle Bücher gelesen, die es gibt.
Ja, du hast sie selber geschrieben wahrscheinlich.
Ich habe sie geschrieben, dann habe ich sie gelesen. Und und da jetzt ist aber so, dass ich mich dann ja bei Imposter ein bisschen zurücklehne Und da lasse ich dich jetzt einfach mal, kommen. Nee, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet.
Wobei ich Parallelen erkannt habe, also diese Themen, da gibt es schon Überschneidungen, was toxische Männlichkeit angeht und Imposter. Kann ich noch was zu sagen, weil es gibt ja auch nicht nur den Begriff Imposter, sondern ich habe auch mal mich mit dem Gegenteil vom Imposter-Syndrom beschäftigt, oder das heißt Imposter-Selbstzuschreibung, weil das ein Persönlichkeitsmerkmal ist und keine pathologische Krankheit. Das kann uns Chatty bestimmt auch noch mal gut zusammenfassen.
Vielleicht sagt uns Chatty erstmal, weil ich muss sagen, ich kannte es wenig.
Ja.
Ich kannte es nur aus dem Augenwinkel. Das Thema hat mich da jetzt erstmal so ein bisschen reingefummelt. Ist mir natürlich dann, ohne zu wissen, oft begegnet schon in meinem Leben. Deswegen finde ich es auch ein interessantes Thema. Aber Chatty muss mal kurz für alle, die unseren Podcast hören und die das vielleicht nicht kennen, vielleicht mal kurz eine Einführung geben, was es ist, oder?
Genau. Gib mal eine kurze Definition.
Das Imposter-Phänomen oder Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom, beschreibt das psychologische Gefühl, trotz nachweisbarer Erfolge und Kompetenz nicht fähig genug zu sein. Betroffene führen ihre Leistungen auf Glück oder Zufall zurück und haben Angst, als Hochstapler entlarvt zu werden. Es entsteht meist durch ein Zusammenspiel aus geringem Selbstwertgefühl, hohem Perfektionismus und prägenden Erfahrungen, oft schon in der Kindheit. Kernelemente: Selbstzweifel, extreme Unsicherheit über die eigene Leistungsfähigkeit. Täuschungsgefühl, der Glaube, andere täuschen zu müssen, um beruflich oder akademisch bestehen zu können. Erfolgsfehldeutung, Erfolge werden nicht der eigenen Leistung zugeschrieben. Herkunft, Ursprung des Begriffs, das Wort stammt vom lateinischen Impostor, für Betrüger oder Hochstapler. Wissenschaftliche Entdeckung. Es wurde 1978 von den US-Psychologinnen Pauline Rose Clance und Suzanne Eames erstmals beschrieben. Sie beobachteten dieses Phänomen zunächst bei hochqualifizierten Frauen, die trotz exzellenter Leistungen von sich selbst dachten, sie seien nicht fähig. Wichtiger Hinweis: Es handelt sich um ein psychologisches Persönlichkeitsmerkmal oder Selbstkonzept, nicht um eine pathologische Krankheit, auch wenn es oft als Syndrom bezeichnet wird.
Weißt du, was ich, als ich die Definition das erste Mal gelesen und gehört habe, dachte?
Na?
Ist es denn bei richtigen Hochstaplern nicht so, dass die sich einen Kopf machen, erwischt zu werden? Also, weil...
Ja.
Verstehst du den Twist gerade? Also, ich habe gerade darüber nachgedacht, habe mich in den Hochstapler hineinversetzt und dachte, oder in die Hochstaplerin, ja, Angst, wie es ist, dann Angst zu haben, aufzufliegen. Ja. Aber in dem Moment, wo ich in diesem Gedanken bin, bin ich ja in der Rolle von genau demjenigen, der eben bezweifelt, dass er etwas kann. Also habe ich mich gefragt, ob der Hochstapler wirklich davon überzeugt ist, dass er kann.
Ja.
Also jemand, der zum Beispiel als Arzt 30 Jahre lang arbeitet, als Hochstapler, also so Maximum-Szenario, der keine Angst hat, aufzufliegen und wirklich denkt, dass er so
ja.
ein Herz operieren
ja.
kann.
Ja, wollte ich ja so eine Überleitung, so eine elegante machen zu dem toxischen Männlichkeitsthema, weil da gibt's ja auch einen Effekt und eigentlich ist das der Hochstapler-Effekt und das nennt sich der Dunning-Kruger-Effekt. Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche. Mhm. Und da geht's um sich überschätzen, aber das auch wirklich so zu fühlen.
Der Dunning-Kruger-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, bei der Menschen mit geringer Kompetenz ihre eigenen Fähigkeiten in bestimmten Bereichen maßlos überschätzen. Da es ihnen an der notwendigen Fachkenntnis fehlt, können sie ihre Inkompetenz nicht erkennen.
Das Interessante ist ja, dass dieses Imposter-Phänomen Hochstapler-Syndrom sich nennt, aber eigentlich geht es ja ums Tiefstapeln, ne? Mhm. Dass du ja objektiv was sehr gut machst und sehr gut kannst und von dir selber denkst, fuck, eigentlich kann ich das ja gar nicht.
Bestimmt, und das auch artikuliert.
Bestimmt kommt es bald raus. So, genau,
ja, aber und das auch artikuliert, ja. Das war mir nicht so ganz klar.
Also. Und bei diesem Dunning-Kruger-Effekt musste ich dran denken, es gibt so eine Studie, ich weiß nicht genau von wann, das sagt uns alles Chatty, da ging es darum, dass 30-50% der Männer darauf geantwortet haben, ob sie ein Flugzeug notlanden können. Ja, na klar.
Was?
Ja. Und ich muss auch lachen. Aber das trauen sich vor allem Männer zu und überschätzen sich. Also Profis sagen ganz klar, das kannst du ohne Ausbildung nicht, ne? Und es reicht nicht, dass du mal irgendwie ein Computerspiel gespielt hast oder im Flugsimulator eine halbe Stunde warst.
Alle Folgen von Indiana Jones geguckt einfach.
Aber ja, und ich erinnere mich auch noch, kleine Anekdote am Rand. Ich erinnere mich auch noch, als ich das erste Mal davon gelesen habe und es so als Entertainment so weiter erzählt habe in so Gesprächsrunden, habe ich es auch mal einem Kumpel erzählen wollen und wollte eigentlich mit ihm gemeinsam darüber lachen, wie sehr Männer sich doch überschätzen oder einige Männer, not all men. Und da hat er mich unterbrochen, weil er meinte, ja klar könnte ich das. Und dann war ich so, okay.
Aber
du gehörst dazu.
Aber wo ist denn der Punkt jetzt? Also warum? Also
ich hatte gerade das Gefühl, was du beschreibst, dieses ne, wie fühlt sich das denn an, wenn ich wirklich eine Hochstaplerin bin und Angst habe, das kommt raus? Oder check, also so habe ich dich verstanden.
Ja, genau.
Und das ist ja dieser Dunning-Kruger, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, das ist ja dieser Dunning-Kruger-Effekt, so ey, ich kann das,
ja.
Klar kann ich ein Flugzeug notlanden. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die Spülmaschine angeht zu Hause, aber... Weil das können ja nur Frauen. Ich finde, es passt schon auch zu unserem nächsten Thema so ein bisschen.
Ja, es ist, wie das gerade hier sozusagen so in diese Folge schon stört, ja, ist schon bemerkenswert. Aber nochmal zurück, also ich habe mich gefragt, also wir haben jetzt den Hochstapler und wir haben den Tiefstapler. Der Tiefstapler, die Tiefstaplerin, das sind die sozusagen jetzt das Imposter-Merkmal aufweisen. Mhm. Das heißt, Angst davor haben, dass sie etwas nicht so gut können und wenn sie Erfolge haben, das auf Zufall zuschreiben oder sagen, ja, das liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich es kann.
Ja.
Und der Hochstapler ist aber jemand, der oder die sagt, es kann ich alles, beherrsche ich alles. Ich dachte, dass beim Hochstapel das auch so ist, dass jemand sagt, okay, ich hätte jetzt halt einfach ein gutes Leben. Deswegen behaupte ich jetzt, ich mache dies und das, verdiene damit Geld und betrüge einfach. Also so wie denn dieses Arzt-Beispiel, was ich gebracht habe. Ja, dass jemand einfach als Hochstapler irgendetwas vorgibt zu sein, was er oder sie nicht ist. Und aber sich bewusst darüber ist, dass er das eigentlich nicht kann.
Du meinst so die so Anna Delvey-Style?
Das war doch die...
Die Frau in New York, die alle reingelegt hat, dass sie eine Reiche...
Ah ja, genau.
Anna Delvey, bürgerlich Anna Sorokin, ist eine russisch-deutsche Hochstaplerin, die als falsche Millionenerbin die New Yorker High Society betrogen hat. Zwischen 2013 und 2017 gab sie sich als reiche deutsche Erbin namens Anna Delvey aus.
Da dachte die dann, dass sie das alles kann? Oder wusste sie, dass es das alles nicht kann, als vorgegeben?
Ich glaube, die wusste, dass sie da alle verarscht.
Ja, okay.
Und dann ihre Kohle bringt.
Das ist dann nicht Hochstapelei.
Ich glaube, ihr war das schon sehr bewusst. Oder, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich hab diese Netflix-Serie damals geguckt.
Ich habe die nicht, ich habe davon gehört. Ich finde es bemerkenswert, wenn Leute ihr ganzes Leben etwas vorgeben zu sein und es nicht sind und dann sozusagen ja auch die Vorkehrungen treffen müssen, dass das nicht auffliegt.
Ja.
Aber in dem Sinne der Hochstapelei hier ist es ja eher so Tiefstapelei, eine Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ja. Mhm. Und dann eben auch, fand ich interessant, hast du ja schon gesagt, dass es halt ein Merkmal ist und keine psychische Krankheit, Störung.
Genau. Ja, ja.
Mich würde mal interessieren, wie bist du auf das Thema eigentlich gekommen?
Ich glaube, ich habe selber diesen Begriff immer mal vielleicht auch nicht immer passend benutzt.
Mhm.
So.
Ja, du kennst den schon länger, also dich.
Ja. Bin, ja? Ich habe den auch auf mich angewendet.
Du bist ja Psychologin.
Ich bin ja Psychologin, richtig. Nein, ich habe den auch auf mich angewendet. Ich erinnere mich noch daran, da habe ich Shoutout wieder an meinen lieben Kollegen Stefan Zowski. Da haben wir einen Auftrag bekommen, einen Podcast-Soundtrack zu machen. Und dann hieß es so, ja, ach so, und das Orchester, das Rundfunkorchester vom MDR, das laden wir auch noch ein und ihr arbeitet zusammen. Und dann war ich da, habe ich mich mit denen getroffen. So, und Stefan konnte nicht, deswegen saß ich beim ersten Treffen mit denen da alleine und da kann ich ganz klar von mir sagen, so, hi Imposter, ich saß so da in meiner Jogginghose und mit meinem T-Shirt, völlig unpassend, mit so einer Whisky-Marke drauf, was ich von so einer Kneipe, in der ich mal gearbeitet habe, geschenkt bekommen habe, da habe ich danach auch gedacht, mein Gott, ich habe mich ja gar nicht, also nicht mal äußerlich habe ich mich gut vorbereitet auf dieses Treffen und da hatte ich die ganze Zeit Schiss, dass die rauskriegen, dass ich ja gar keine Ahnung von nichts habe. Aber gut, ich habe ja auch wirklich keine Ahnung von Noten schreiben. Also da habe ich aber auch kein Geheimnis draus gemacht. Das habe ich denen auch gesagt. Ja. Ne? Und der große Stunt war ja, dass wir, die da Techno machen und mit irgendwelchen Plugins arbeiten, da jetzt auf einmal mit Leuten reden, die halt wirklich Ahnung haben vom Geige spielen und dafür bezahlt werden und eine Festanstellung beim MDR-Rundfunkorchester haben. Aber da erinnere ich mich, dass ich diesen Begriff in so einen Post reingeschrieben habe und da hatte auch irgendwer nachgefragt. Und dann habe ich auch nochmal mich damit beschäftigt. Genau. Und jetzt ist mir das wieder passiert, dass ich den im Online-Kontext benutzt habe, weil ich einen Post über unseren Podcast gemacht habe. Und du ja mit mir auch öfter ins Gespräch gehst mit, ey, Jule, du kannst was, du bist eine Psychologin, du bist sogar ausgebildete Therapeutin. Weil wir unterhalten uns ja auch privat über meine Selbstzweifel. Und ich da auch nochmal, ich meine, du weißt ja auch, oder ihr wisst ja auch, ich mache Therapie weiterhin und ich wirklich an meinem Selbstwert arbeiten will und muss und teilweise da saumäßig tief stapel, dass ich auch einfach gute Abschlüsse gemacht habe. Ne? Und ich habe die auch nicht irgendwie gemacht. Ich habe Einser-Abschlüsse gemacht,
so,
ob im Abi oder im Studium. Und ich aber damit wirklich jetzt nicht rumprahle, aber teilweise, möglicherweise, glaube ich, das erarbeite ich ja auch in der Therapie, dass ich wirklich vergesse, dass ich das auch gut kann, was ich da gelernt habe. Oder dass das krass ist, dass ich solo-selbstständig bin. Das hat mir ja niemand beigebracht. Mhm. Ich komme nicht aus einer Familie voller Selbstständiger. Ne? So, ja. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich da mache, immer noch. Siehst du das schon wieder?
Ja, du verstehst, Herr Leitler, leitest, du guckst halt, woher du kommst und was so deine Ressourcen sind und kannst dann gar nicht für wahrnehmen, dass du das geleistet hast, weil wie geht denn das? Du hast so von wegen, hey, wie kann ich, ich lass dich mal weiterreden.
Und natürlich beschäftigt mich das und ich habe auch jetzt mich belesen zu Imposter und fühle mich trotzdem schlecht vorbereitet auf diese Folge.
Ja.
Passenderweise.
Ich fühle es noch nicht.
Passenderweise. Und ich will auch versuchen, dass ich das nicht individualisiere, nur auf mich, sondern ich bin ja sogar systemische Therapeutin, sondern das System dahinter erkenne. Aber ich glaube, genau daran krankt auch so eine Debatte, ne? Weil Imposter-Syndrom würde wieder sagen, hey, du als Individuum, also nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich bin ja selber schuld, dass ich mir hier nichts zutraue. Aber sowas entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Wir leben ja in einem System, wo bestimmte Gruppen diskriminiert werden. Und ich als Frau gehöre ganz klar zu einer Gruppe, die diskriminiert wird. Mhm. Und dann gibt es noch mal zusätzliche Diskriminierung. Da habe ich auch einige Studien drüber gelesen, dass vor allem Women of Color betroffen sind vom Imposter, von der Imposter-Selbstzuschreibung, soll man sagen. Weil Syndrom würde es irgendwie schon wieder pathologisieren. Mhm. Und dass das daher kommt, jetzt kann ich wieder von mir sprechen, als weiße ostdeutsche Frau, dass ich auch in vielen Bereichen sehr oft die Rückmeldung kriege, ja, da gehörst du doch gar nicht hin. Ne? Also es gibt auch Studien darüber, dass so Gebiete, die sehr geschlechterspezifisch sind, also wo hauptsächlich Männer stattfinden, zum Beispiel mein Fall, dass das dafür sorgt, dass man sich da, dass der Selbstwert da geringer ist. Weil ich kaum, also als ich angefangen habe, mich da mit dieser Techno-Szene zu identifizieren, hatte ich kaum weibliche Role Models da vorne. So, ne? Oder anderes Beispiel, worüber ich nachgedacht habe, war, dass ich ganz lange rum erzählt habe, ich kann ja kein Mathe. Und ich habe Mathe-Grundkurs-Abi geschrieben. Und ich weiß, dass ich im Grundkurs das beste Mathe-Abi geschrieben habe. Und ich habe sogar, jetzt kommt unser Mitbewohner Adi und grüßt, ich habe sogar vergessen, die letzte Aufgabe zu machen. Ich habe im Abi ohne Scheiß vergessen, die letzte Seite umzudrehen. Ich war so fertig und habe es abgegeben.
Ich habe die erste aufzublättern.
Ich habe wirklich, aber ich ohne Scheiß, da musste ich heute auf dem Weg hierher nochmal so dran denken, was waren denn so meine riesen Imposter-Moments in meiner Biografie. Und mein einer Mathelehrer meinte zu mir, als das dann klar war, okay, ich habe sogar das beste Mathe-Grundkurs-Abi geschrieben. Ja, wie ist das denn passiert? So.
Wie? Der hat dir das nicht zugetraut? Oder?
Hä? Ach, ja.
Wie das mit der Seite nicht passiert ist, dass du die letzte Aufgabe nicht gemacht hast?
Nee, sondern wirklich, dass ich einfach so sehr gutes Abi geschrieben habe.
Weil du vorher schlechter warst? Oder warum?
Nee, einfach, ich vermute mal, weil nicht einer von den tollen Jungs das beste Mathe-Abi geschrieben hat.
Aber bei uns waren immer die Mädchen besser in Mathe.
Ja, echt? War das so?
Ja, ich glaube.
Also, ich glaube bei uns auch. Ja,
Mathe ist meine Wahrnehmung auf jeden Fall sehr verzerrt.
Ich glaube bei uns auch, aber ich hatte leider, nicht alle, aber ich hatte viele Lehrkräfte, am schlimmsten war es in der Grundschule tatsächlich. Aber ich hatte viele Lehrkräfte, die sehr in so Geschlechterstereotype gedacht haben. So, und ja, die Jungs sind gut in Naturwissenschaften und die Mädchen
sind
halt
schon wieder bei der Mann-Frau.
Und die Mädchen halt sprachen, nee, ich will meine Imposter-Moments, ne, wo ich jetzt Hypothesen aufstelle. Ja gut, das lag ja auch an meiner Sozialisierung als Mädchen, als Frau. Mädchen können kein Mathe. Und ich finde schon krass, dass, obwohl Mathe ja wirklich messbar ist, also richtig oder falsch, also du interpretierst da jetzt ja kein Gedicht so, ne? Mhm. Falsch, richtig, das war's. Dass ich sogar, obwohl es messbar ist, dass ich das sehr gut gemacht habe, immer noch, also wirklich mit so einem Glaubenssatz durch die Welt gelaufen bin, ich bin nicht gut in Mathe. So, und
weil du
ich
gedacht
hast,
das ist Zufall oder was? Also ist es, also ist ja sehr abstrakt, das dann zu denken, weil da gibt es ja, wie du gerade, du hast beschreibst ja selber, es ist messbar.
Ja.
Du hast eine Eins. Dachtest du dann, dass es jetzt ein Zufall war,
und
dass
das
die Aufgabe
doch,
besonders leicht war?
Ja, anscheinend
oder?
Muss ich noch besser sein. Im Psychologiestudium, im Grundstudium, ich habe ja noch Diplom gemacht, da hast du so viel Statistik. Und auch da habe ich so ein Mindset gehabt von wegen, ja, ich bin ja nicht gut in Mathe und hab's beim ersten Mal bestanden und Leute haben mich gefragt, so, hey, kannst du mir mal was zeigen? Dann bin ich beim nächsten Mal, jetzt ist meine Wärmflasche direkt runtergerauscht, kannst du mir das mal zeigen? Damit ich es beim nächsten Mal auch checke. Und ich dachte, ich kann das Leuten nicht erklären, weil ich bin noch gar nicht gut in Mathe und hatte halt im ersten Versuch Statistik bestanden. Und das ist, also damals bei uns, wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals wurde schon über Statistikprüfung ausgesiebt, ne? Mhm. Also da sollten auch nicht alle bestehen. So viele Plätze gab es im Hauptstudium gar nicht. Ne? Aber ich habe mich da immer sehr klein gemacht. Und da bin ich doch nicht von alleine drauf gekommen. So, ich bin in einem System groß geworden, was eben sehr geschlechterstereotyp denkt. Und ja, und ich glaube, Mathe, Naturwissenschaften ist eben so ein Bereich, wo man sagt, ja, das ist der männliche Bereich.
Das kann ich tatsächlich in meiner Vergangenheit überhaupt nicht bestätigen.
Du bist ja auch ein Mann.
Ja, das ist vielleicht das Problem.
Wie willst du
Nee, ich das, habe was den ich Eindruck, da gerade dass die Frauen erzählen. Die besser. Nein, ich hatte immer den Eindruck, dass und in Erinnerung auch, dass die Frauen immer besser waren.
Und das nicht, ist doch der Effekt. Guck mal, du sagst, das ist doch eigentlich ist doch gut gerade, dass du das sagst, weil das ist ja der Effekt. Vielleicht würden auch Leute, die mit mir Abi gemacht haben, sagen, hä, klar warst du immer gut in Mathe, ich war doch dabei, wie du deine Einsen bekommen hast. Und genau das ist doch der Effekt, oder? Eigentlich haben wir es doch gerade, dass du vielleicht auch sagst, so, also in meiner Wahrnehmung waren die doch immer besser.
Ich muss einfach.
Aber dass ich trotzdem denke, ja, das können mir jetzt alle sagen, wie toll ich das gemacht habe, aber eigentlich, aber ich bin doch trotzdem nicht gut.
Ja.
Weißt du? Verstehst du?
Zwischen uns beiden ist es schwierig in der Situation, weil ich von Mathe A sehr wenig mitbekommen habe in den letzten Schuljahren, weil ich Mathe sehr früh abgewählt habe.
Ja.
Aber wenn Leute mir in Mathe geholfen haben, dann waren es eher Frauen.
Mhm.
Ich hatte auch oft in so Fächern Mädchen neben mir sitzen. Und die haben mir mal so ein bisschen Tipps gegeben. Ja. Und der Mathelehrer im Endeffekt hat zu mir gesagt, du, wäre schön, ich gebe dir irgendwie eine 4-, wenn du nicht störst. So,
ja.
Also
ja.
So, das war so ein Agreement.
Aber ist ja vielleicht auch wieder geschlechterspezifisch, dass Frauen dir helfen mussten, die Mädchen.
Ich weiß nicht.
Passiert auch öfter.
Ja, sicher. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, das ist was für die Männlichkeitsfolge.
Schade, dass du hier unterbrichst, Rüde. Denn Judith hat da einen interessanten Punkt. Es gibt das Phänomen der Helferinnen der Lehrkräfte. Wissenschaftliche Beobachtungen zeigen, dass Mädchen im Schulalltag oft informell die Rolle von Helferinnen übernehmen. Zum Beispiel Ruhe in der Gruppe stiften und Aufgaben erklären. Studien weisen darauf hin, dass Mädchen, die diese Rolle übernehmen, zwar oft bessere Noten für Wohlverhalten erhalten, aber fachlich nicht unbedingt mehr lernen als ihre Mitschüler. Sie haben also keinen Lernvorteil. Mädchen stehen oft unter dem Druck, gleichzeitig hohe schulische Leistungen zu erbringen und traditionelle soziale Rollen wie Sorgearbeit und Harmonie zu erfüllen. Sie haben also eine Doppelbelastung. Pädagoginnen und Pädagogen warnen davor, Mädchen gezielt einzusetzen und zu instrumentalisieren, um das Verhalten von Jungen zu regulieren. Wenn Mädchen für die Zähmung von Jungen zuständig sind, verfestigt das Stereotype. Mädchen als sozial angepasst und sorgend, Jungen als wild und erziehungsbedürftig. Außerdem verlieren Mädchen dadurch oft die Möglichkeit, sich selbst frei zu entfalten oder auch einmal unangepasst zu sein.
Okay, das im Punkt Chatty.
Gerne geschehen.
Was mich bei Imposter natürlich jetzt da interessiert, weil du gesagt hast auch schon.
Ich meine das Imposter auch.
Ja, wir wissen es nicht. Das haben wir ja vor der Folge haben wir miteinander geredet, ob es nicht das ist. Ich weiß, wie man es richtig ausspricht.
Wir sprechen jetzt mehrmals anders.
Imposter. Imposter. Aber ich meine, ich spreche das so ein bisschen schneller aus, Imposter. Dass man nicht merkt, dass ich es nicht kann.
Ja, ich bin jetzt auch ganz verunsichert.
Chatty kann leider auch nicht akzentfrei reden. Nee. Deswegen, wir sind echt ein bisschen aufgeschmissen.
Beim letzten Mal hat sie Iris Bourbon gesagt.
Ja, ich weiß, ja. Iris Bourbon.
Sie wollte Iris Berben sagen,
dass
ich es jetzt mal richtig gehört habe. Ja, Impostor.
Impostor.
Ich komme ja aus Rostock. Imposter.
Imposter. Wow, Imposter drauf.
Ich bin Imposter. Ja, Imposter. Aber ich habe dich unterbrochen. Adi war kurz da.
Hat es gar kein Problem.
Und hat...
was im Unterbrechen bin ich auf jeden Fall, bin ich öfter.
Thema toxische Menschen.
Genau, deswegen kannst du mich in dieser Folge einfach richtig abwürgen die ganze Zeit. Nee, ich habe zwei Sachen. Also die eine war, du hast gesagt, okay, du warst jetzt im Grundkurs. Ich versuche zu verstehen, wie es zu einem Impostermerkmal oder so einer Situation kommt, weil ich glaube, dass ich, und das ist interessant, dass, ja genau, das kann ja sein.
Hauptursachen im Überblick. Prägung in der Kindheit oder Familie. Hoher Leistungsdruck durch Eltern. Ständige Vergleiche mit Geschwistern oder das Gefühl, Liebe nur durch Leistung zu verdienen. Perfektionismus, der Anspruch, keine Fehler machen zu dürfen, führt dazu, dass das Erreichen von Zielen nicht als eigener Erfolg gewertet wird. Geringes Selbstwertgefühl, ein grundlegendes Gefühl, nicht zu genügen, führt dazu, dass Erfolge nicht internalisiert werden. Soziale Faktoren und Arbeitsumfeld, das Gefühl, nicht ins Team zu passen, oft zum Beispiel als Frau in einer Männerdomäne oder als erste Person in der Familie mit Hochschulabschluss, verstärkt das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Stereotypen und soziale Medien, Vergleiche mit idealisierten Darstellungen oder gesellschaftliche Zuschreibungen fördern Selbstzweifel.
Ich habe auch gelesen, dass Imposter sozusagen Leute, die an Narzissten geraten, oft diese Merkmale aufweisen, weil die halt klein gehalten werden und irgendwann an sich selber anfangen zu zweifeln.
Mhm.
Und ich frage mich ein bisschen, Also Imposter ist erstmal so keine psychische Störung in dem Sinne, es ist so kein Dauerzustand, sondern es ist eher was so auftritt, auch vielleicht in gewissen Bereichen.
Das ist eine Selbstzuschreibung.
Genau, und ich glaube, dass natürlich das mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängt.
Ja.
Das heißt also, wenn ich mir in einer gewissen Tätigkeit, in einem gewissen Bereich weniger Fähigkeiten zuschreibe, als ich eventuell habe, weil ich nicht in der Lage bin, das so richtig zu measuren irgendwie. Mhm. Und dann ist es ja im Grunde genommen so ein bisschen wie Selbstwertgefühl, nur eben nicht statisch, wo man sagt, hey, mein Selbstwert steht gerade da und da, sondern auf etwas Prozessartiges bezogen. Also es ist eigentlich wie eine weitere Säule, wo man sagen kann, hey, das ist so, du hast so ein Selbstwertgefühl, so eine generelle Einschätzung deines Wertes, ja, wo du sagst, ja, ich bin echt ein cooler Typ, coole Typin und stehe da und da und bin für die Gesellschaft, da habe ich den und den Wert. Und das ergibt sich ja eben aber aus Fähigkeiten. Und das sind dann, da sind wir bei Impostor quasi, wo es darum geht, dass ich in gewissen Bereichen meinen Selbstwert nähere. Und wenn ich jetzt mir nicht zutraue, dann werde ich aus der Tätigkeit, die ich da gerade betreibe, auch kein Selbstwertgefühl schürfen, sage ich mal. Ne? Ich glaube, so hängt das dann zusammen, ja, am Ende. Weil ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, das Selbstwertgefühl und diesen Imposter-Effekt, weil der ja auftritt bei speziellen Sachen, aber erstmal sozusagen nur ein Feedback auf das Selbstwertgefühl gibt. Also wenn ich sehr viele Imposter-Momente im Leben habe, wird mein Selbstwertgefühl wahrscheinlich sehr weit unten sein. Ne?
Ja, und andersrum.
Und jetzt ist es aber so, dass ich so denke, hey, ist es nicht auch an manchen Stellen einfach total normal, dass ich einfach sage, hey, ich traue mir das erstmal nicht zu.
Ja.
Ich habe erstmal keine, ich kann es nicht richtig messen, ob ich in der Sache gut bin oder nicht. Und wie du sagst, du triffst jetzt auf Konzertmusiker,
die wirklich Ahnung haben.
Da kann ich ja so, da kann ich relaten, weil ich bin zwar Musikproduzent in dem Sinne und da ist es ja ständig. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, ach, hätte ich dich mal zum Klavierunterricht geschickt, dann wärst du jetzt so ein richtiger Musiker.
Dann wärst du ein richtiger Musiker.
Ja, und da,
nicht nur diesen
also,
Krach.
Das ist ja, da wird ja sozusagen dieses Imposter-Moment wird ja schon gelegt, wird ja mir schon vorgegeben.
Stimmt,
und so, ne? Das kenne ich ganz oft und ich versuche natürlich dieses Thema auf mich zu beziehen, weil ich mir alles versuche anzueignen in meiner Art.
Ja.
Ich habe natürlich überlegt, es zu verstehen, mich reinzuversetzen.
Ja.
Und es gibt dann einige Momente, die ich da einordne. Zum Beispiel meine Eltern haben auch, wir hatten mal eine Diskussion um ein Schachturnier.
Ja.
Also als Kind konnte ich immer alles mit dem Mund, wurde mir gesagt. Also
mit dem Mund konnte ich alles.
Ja? Also ich hab gesagt, ja klar, das kann ich.
Ach so, ich dachte gerade, du kannst mit dem Mund jonglieren.
Als Kind vielleicht so ein bisschen Hochstapler-mäßig und habe mir alles zugetraut. Hätte ich auch gesagt, ich kann ein Flugzeug fliegen.
Ja.
Ich wollte auch alles machen.
Ein selbstbewusstes Kind in der Grundschule war ich auch. Da war ich so, guck mal, wie schnell ich laufen kann. Guck
und das
mal.
hat dann.
Und guck mal, ich kann toll malen. Ich
ist
kann
ja vielleicht
kann
auch für Kinder
das
was
ging,
ganz
das
anderes.
Das ging später los.
Da bist du auch noch in deinem Leben noch nicht so vielen Narzissten begegnet, wahrscheinlich, die dich dann so runterdrücken, dass du so ein Merkmal erst entwickelst.
Ja, nee, ich hatte richtig Bock, allen zu zeigen, was für tolle Sachen ich
aber,
kann. Du warst
lass
auch
mich,
so.
Lass mich kurz den Punkt sagen.
Ja,
das
natürlich,
ist ja
gerne.
Ich hatte ein Schachturnier.
Ja.
Und ich habe in dem Schachturnier, und ich war, wie gesagt, in Mathe nicht sonderlich gut, Schach ist die gleiche Charge. Und ich habe nur gegen eine einzige Person bei diesem Schachturnier gespielt.
Ja.
Michael. Und
Hallo Michael.
Der Michael war auch in meinem Schachclub. Ich meine, ich war da auch nicht oft. Ich war auch in jedem Club, den es gab. Auf jeden Fall habe ich gegen den Schach gespielt und ich habe zweimal verloren in meiner Erinnerung. Und einmal habe ich aber unentschieden gespielt. Patt, sagt man, glaube ich, im Schach.
Ja.
Und dadurch habe ich irgendwie Punkte bekommen.
Ja.
Und diese Punkte haben dazu geführt, dass ich den dritten Platz in diesem Turnier gehabt
habe.
Ja,
wie viel haben denn teilgenommen?
Ich habe keine Ahnung.
Drei?
Ich habe keine Ahnung. Es war aber ein richtiges Schachturnier. Und ich habe eine Urkunde bekommen, da stand drauf dritter Platz.
Die habe ich heute
nach Hause gekommen.
Ja.
Die habe ich heute noch.
Ja,
damit bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, hier, ich habe einen dritten Platz gemacht. Und meine Eltern hatten Probleme, meinen Stolz zu teilen, weil die so waren, ja, du hast gegen eine Person gespielt.
Ja.
So, also, was willst du jetzt? So, ne? Und das war bei uns
wie
so
alt warst du da?
Ich schätze 12 oder so. Oder 10, 8. Irgendwie war ich sehr, sehr jung auf jeden Fall. Das war aber bei uns so ein bisschen ein Running Gag.
Ja.
Aber im Grunde genommen ist es ja genau das. In dem Moment habe ich und jemand anders eine Leistung verschieden eingeschätzt. Ich habe sie vermeintlich etwas zu hoch eingeschätzt.
Mhm.
Ja. Also, und dann habe ich auch immer im Nachhinein gedacht, naja, also als mich in Eltern hineinversetzt und gesagt, ja, ist auch nicht gut, wenn ich meinem Kind die ganze Zeit sage, ja, mega gemacht. Also auch wenn es das ist einfach keine schöne Sandburg.
Ja.
Es gibt schönere Sandburgen. Kann man vielleicht ja auch
deswegen
mal sagen,
jetzt
wo man
kaputt.
Sagt, gib mir mal Mühe. Genau, deswegen. Und weil es ist ja auch einfach so, wenn man Ehrgeiz entwickelt und wenn man Perfektion entwickelt,
ja.
Das sind ja nicht per se schlechte Sachen.
Ja.
Also ich finde, da gibt es auch irgendwie so eine gewisse Balance. Und wenn man sagt, Imposter, dass man sich da was nicht zutraut, das ist ja auch ein Antrieb möglicherweise, eben noch besser zu werden. Und da habe ich gelesen, dass Imposter eben auch bei besonders perfektionistischen Menschen auftritt.
Ja.
Also erstmal hatte ich den Bild bei Imposter, dass das besonders zurückhaltende, eingeschüchterte Persönlichkeiten sind. Aber nee, das sind ja teilweise Leute, die halt total viel machen und total getrieben sind.
Ja.
Und da kommen wir auch wieder zu dir, die Getriebene, ne? Die so ehrgeiziger ist und viele Sachen machen will, viele Sachen anfängt. Ich habe das erzählt, dass du ja auch gerade noch eine Weiterbildung machst und nochmal. Und das ist ja eigentlich dann für mich erstmal ein völlig verzerrtes Bild gewesen.
Ja.
Ne? Von wegen so zurückhalten. Nee, es sind eigentlich Leute mit viel Antrieb. Deswegen habe ich mir überlegt, ist Imposter denn eigentlich dann so problematisch? Wann wird es denn dann so zum Problem?
Na, wenn es einen Leidensdruck gibt, ne? Und das Stress auslöst.
Wenn du es nicht genießen kannst, was du geleistet hast, vielleicht.
Ja, also deine Erfolge, die kommen ja, die attribuierst du ja external, so Glück gehabt, das war Zufall oder die anderen waren schlechter. Und Misserfolge, die werden internal attribuiert, so das lag dann wirklich an mir, dass es schief gegangen ist. Und du hast dann ja Stress erleben und ganz viel Stress kann ja zu psychischen Erkrankungen führen. Ne? Mhm. So, dann geht es Richtung Depression, Angststörung und so weiter. Ach, ich habe übrigens auch nachgeschaut, ob es einen Zusammenhang zwischen ADHS und Imposter gibt. Und turns out, Überraschung, ja. Mhm. Ne? Weil so dieses dadurch, dass du ja so, dass neurodivergente Menschen ja so diesen Hyperfokus haben und da bist ja wirklich, also da bringst du ja wirklich krasse Leistung zustande. Mhm. Und das erlebe ich bei mir auch, wenn ich da richtig Bock drauf habe, so, ne, dann, aber du bist ja nicht permanent im Hyperfokus, ne, also irgendwann Crash, also bei mir kommt irgendwann der Crash-Out und dann bin ich ja wie gelähmt und in so einer Paralyse. Mhm. Und das passt dann ja super zusammen mit, ach, das war ja dann doch wieder alles nur Zufall, dass es mal gut lief und dass ich hier, keine Ahnung, übertragen wir es mal auf unseren gemeinsamen Beruf, dass ich hier die dicksten Bühnen bespielt habe und da auch nicht hilft, dass ich das seit 1000 Jahren mache und immer noch gebucht werde. Also so schlecht kann es ja nicht sein. Mhm. Ne, so, und ja, und das ist ja Stress.
Mhm.
Ne? Aber so ein Müh, Selbstzweifel kann guter Antreiber sein.
Mhm.
Ich habe irgendwo diesen Hot Take in meine Notizen geschrieben, wenn man gar keine, also nicht mal ein Müh, es ist ja ein Spektrum, ne? Diese Imposter Selbstzuschreibung. Wir haben das alle in uns, nur verschieden ausgeprägt.
Dazu
genau, und da mein Hot Take, wenn man es gar nicht hat, bist du dann Narzisst? Also wenn du null Selbstzweifel hast, das habe ich da mal so reingetippt.
Naja, also Narzissmus ist ja nochmal eine eigene Folge tatsächlich, aber da habe ich auch ein bisschen rumrecherchiert und es gibt ja ganz verschiedene Narzissten, auch Arten.
Nicht drei mehr.
Also zwei sitzen hier.
Nein!
Ich glaube, das ist vielleicht da ein bisschen unterschiedlich, aber zumindest war der Narzisst immer so ein bisschen das Gegenteil vom, also der Hochstapler so im Endeffekt immer das Gegenteil gezeichnet. Und das jetzt wäre meine Frage nämlich auch ein bisschen so gewesen, wie dann so man, wenn man in so einer Situation ist und sich nicht korrekt einschätzt und sich sozusagen selber ein bisschen runtermacht, und das dann zu einem problematischen, zu einer problematischen Situation und zu Depressionen. Also ich meine, eigentlich hast du ja auch gerade ein bisschen beschrieben, dass du nach so einem Hyperfokus und nach einer Beschäftigung mit etwas und einer gewissen Euphorie dann halt so eine Depression folgt.
Mhm.
Und da wird es ja dann auch, also die Dynamik ist dann wahrscheinlich das Problem. Und ich glaube, man muss dann auch, also Imposter habe ich auch recherchiert, ist ja, kommt das von so einem Computerspiel, ne?
Mhm. Da weißt du,
das Computerspiel heißt Among Us.
Aha.
Und das ist ein Kinder-Computerspiel eigentlich.
Ja.
Und da geht es darum, dass die Kinder, da wird irgendwas gebaut, eine Raumstation oder irgendwas oder so. Und es geht darum, dass 1, 2, 3 immer Betrüger sind und die anderen betrügen und Imposter sind. Daher kommt dieser Begriff tatsächlich.
Die bauen einen Raum?
Ich weiß nicht mehr, was sie genau bauen. Das habe ich vergessen.
4 bis 15 Spieler befinden sich auf einer Raumstation oder Map. Die meisten sind Crewmates, also Teammitglieder. 1 bis 3 Spieler sind Imposters, also Saboteure. Ziel: Crewmates, Aufgaben erledigen oder Imposters entlarven. Imposters unauffällig sabotieren und andere eliminieren. Among Us ist kein klassisches Actionspiel, sondern ein soziales Experiment in Spielform. Der eigentliche Skill liegt weniger in Reaktion oder Strategie, sondern darin, Menschen zu lesen oder überzeugend zu täuschen. Das zentrale Konzept gehört zum Genre der Social Deduction Games.
Das wurde problematisch an der Stelle, weil es dann eine Chatfunktion gab in dem Spiel und dann sozusagen auch das in soziale Interaktionen und Bewertungen und so weiter. Und da wurde dann auch so ein bisschen vor diesem Spiel in gewisser Weise wohl auch ein bisschen gewarnt. Ich dachte ehrlich gesagt, dass du das auch wusstest.
Nö.
Das ist verrückt, weil ich habe jetzt nicht so tief rumgegoogelt, aber manchmal findet man dann Sachen, weil man
irgendwie. Vielleicht ist dein Algorithmus so, ja, der Rüde will bestimmt was über Computerspiele wissen.
Die
Judith interessiert sich für Frauen.
Eigentlich hat es mich überhaupt nicht interessiert, das Thema, aber da dachte ich, ey, Computerspiele mich dabei. Da klicke ich mal rauf. Nee, aber ich fand es interessant, weil ich natürlich über Imposter als Betrüger, ja, der oder die Betrügerin quasi und jetzt die Angst davor quasi dann das Problem ist. Also ich glaube, wenn es Angst vor etwas ist, ist es schon problematisch. Ich glaube, dass wenn man sozusagen mal hinterfragt, was man kann,
ja,
und nicht gleich eine Antwort bekommt und sagt, okay, ich kann das gerade nicht eindeutig auch für mich messen, ob ich da gut oder schlecht drin bin. Und dann kann ich ja auf die Suche gehen und mir Hilfe holen. Ich kann Leute fragen.
Mhm.
Und dann ist ja die Frage, kann ich das auch annehmen, was mir Leute sagen?
Ja.
Und problematisch wird es ja dann, wenn ich dir jetzt sage, und da muss ich sagen, das kenne ich von mir bei gewissen Tätigkeiten, dass ich auch dann, auch wenn mir jetzt jemand sagt, ja, du bist so gut da drin, kann ich es überhaupt nicht annehmen. Und denke mir so, nee, bin ich nicht.
Das ist tatsächlich so ein Handlungsvorschlag, wie man so da.
Ja, aber das kann ich zum Beispiel, bei mir persönlich kann ich sagen, ich fühle mich geschmeichelt, wenn mir jemand was sagt in irgendeiner Form. Aber bei, sage ich mal, Domänen, in denen ich so unterwegs bin, bin ich da ziemlich unbelehrbar. Außer es kommt jemand zu mir, dem ich sehr hohe Fähigkeiten in dem Bereich zu schreiben.
Ja.
Also ein Experte und Expertin.
Ja.
Und da ist nämlich der Unterschied. Ich kann überhaupt nicht annehmen, wenn mir jemand, der nichts vorweisen kann.
Ja.
Also ich habe sozusagen Imposter für jemand anderen.
Ich bitte deinen Lebenslauf vorher sehen, bevor du mir ein Kompliment.
Na, der ist ja 1000-mal überarbeitet worden. natürlich ist ein Lebenslauf etwas, was ja eigentlich, witzigerweise, auch wenn man ihn selber schreibt, auch dazu führen sollte, dass man eine Reflexionsfähigkeit seiner eigenen Person besitzt.
Mhm.
Also wir alle schreiben ja irgendwann mal in unserem Leben einen Lebenslauf. Und ich glaube, jeder kommt an den Punkt, wie er Sachen ausdrückt.
Ja, das ist bei mir sehr lange her, dass ich das mal machen musste.
Ah, ist ja interessant. Aber weil das ist ja vielleicht dann auch eine therapeutische Maßnahme.
Ja, aber ich musste jetzt für diese Weiterbildung, sollten wir so uns vorstellen, in so einem längeren Text. Und da habe ich mal so ein bisschen was reingeschrieben. Und das war gut, weil das ist auch wieder ein Handlungsvorschlag, ne? Wie komme ich raus aus dieser Imposterspirale? Das eine ist Komplimente annehmen. Das müssen wir auch lernen. Und sich die merken, sich die aufschreiben.
Wie nimmt man dann richtig ein Kompliment an?
Danke sagen.
Einfach danke, ja?
Ja, und nicht dagegen.
Ich weiß.
Nicht die Gegenrede.
Danke, ich weiß.
Und nicht, danke, ich weiß. Nee, und nicht die Gegenrede starten, ne? Sondern wirklich mal ein Kompliment annehmen und das aufschreiben.
Gegenrede.
Hilft auch.
Das ist ein interessanter Punkt. Eine Gegenrede. Ich beobachte mich auch dabei, dass wenn mir jemand ein Kompliment macht, ich einfach anfange zu schnattern. So. Und irgendwie so, und anstatt einfach nur, es ist so gut, dass du es was erleichtert, dass du gesagt hast, dass man einfach Danke sagt.
Ja.
Aber da bekomme ich mir ein bisschen komisch vor, und auch einfach zu sagen.
Danke.
Ja, danke.
Ja.
Genau.
Nein, ich kenne das von mir auch, dass ich dazu neige, dann ein Aber dran zu hängen. Aber und da war ein Schnitzer und hier war ein Fehler. Wir sind ja sehr, sehr kritisch mit uns selber. Genau. Und ich hänge gerade so an Handlungsvorschlägen, was kann man denn machen? Das Aufschreiben hilft und so ein Lebenslauf, ne, als ich das aufgeschrieben habe, so wer bin ich denn? Da habe ich schon gedacht, so, ach Mensch, irgendwie vergesse ich manchmal, dass ich doch echt eine geile Sau bin. Ne? Und das habe ich auch in diesem Post verarbeitet, den ich da gemacht habe auf Insta, von dem ich vorhin erzählte und dann eben diesen Begriff Imposter wieder reingebracht habe. Und dann dachte, ja, dann kann ich das auch in dieser Umfrage nehmen. Mhm. Welche Themen wollt ihr hier hören in unserem Heißplatten-Podcast? Genau. Komplimente annehmen, das Lernen, Sachen aufschreiben. Was auch noch hilft, das vergesse ich leider manchmal. Ist zu überlegen, wie würde ich denn eine gute Freundin, einen guten Freund kritisieren, Und bei mir kommt oft raus und bei vielen anderen auch, ja, zu denen wäre ich auf jeden Fall netter als zu mir selber, so, ne? Und dann sich selber wie eine gute Freundin zu behandeln und einzuschätzen und milde zu sein. Und wenn ich dann nochmal auf meinen Lebenslauf gucke, denke ich so, boah, die ist ja cool. Ich glaube, die würde ich gerne kennenlernen. Ach, das bin ja ich. So, das, ja, und dann stürzt das manchmal auch wieder in sich zusammen, wenn ich
verrückt,
keinen guten Tag habe.
Sehr dynamisch.
Ja, es ist bei mir tatsächlich dynamisch. Manchmal spüre ich das richtig. Habe ich ja auch in der Therapie auch gelernt. Auch durch diese Sätze, über die wir auch schon mal gesprochen haben in den ersten Folgen. Ne, diese Einstellsätze, das macht wirklich was. So das Gehirn umzuprogrammieren und sich das immer wieder zu sagen. Und apropos Gehirn, das wollte ich auch noch unbedingt unterbringen. Wir denken am Tag ungefähr 60.000 Gedanken.
Mhm.
Und der Witz daran ist ja, die sind ja ausgedacht. Das sind 60.000 ausgedachte Gedanken. Und ja, das ist nicht einfach, gerade wenn man eine Depression hat oder eben ein Gehirn, was anders funktioniert. Aber das auch zu trainieren, dieses ich bin ein liebenswerter Mensch, ich kann was, ich schaffe das, ich gebe mein Bestes. Ich muss ja nicht immer die Beste sein. Ne? Ich wurde letztens auch gefragt, so was würdest du den Menschen raten, die gerade viel lernen müssen, so, ne? Und oder ich mache auch in meinen Kursen, ich war jetzt gerade in der 7. Klasse, geht es auch in einem Modul um Gedanken und Stress und wie kann ich negative Gedanken umformulieren in gute Gedanken. Und bei so Thema Test und Referat kam dann so, ja, ich werde die Beste sein. Und da arbeite ich auch immer mit den Kids und Teenies da dran, so, ich glaube, besser ist, ich gebe mein Bestes, ne? Und sich lieber mit der Version von sich selber zu vergleichen. Mhm. Wie war ich ein letztes Mal? Wie bin ich heute? Habe ich mich verbessert? Ja, nein. Als andere Leute ausstechen zu müssen, so, ne? Aber ja, wir sind in der Leistungsgesellschaft leider.
Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil das Imposter das funktioniert ja nur in der Gesellschaft. Ja, das ist ja nicht alleine. Das ist ja immer sozusagen die
ja, wir sind nicht im Vakuum.
Genau, was kriege ich zurück von der Gesellschaft? Wo ordne ich mich ein? Mhm. Ja, also auf der Chart. Und du kannst dich erinnern, wir haben in einer der ersten Folgen, da ging es am Rande ein bisschen um Neid, das machen wir später nochmal richtig. Und da habe ich gesagt, ich bin neidisch auf Skills.
Ich bin heute noch neidisch auf deine coole Antwort.
Da hat die Neidspirale begonnen. Aber da liegt es nämlich eigentlich begraben, dass man so nach links und nach rechts guckt und sieht, da gibt es Leute, die können das besser als man selber.
Ja.
Und dadurch ordnet man sich selber, macht man sich selber kleiner. Wenn man jetzt einen Narzissten hat, der einen umgibt, der damit auch sozusagen sich selbst an dir überhöht, indem er dich kleiner macht, das ist eine ganz ungünstige Situation. Aber selber als Künstler, und da ist jetzt der Punkt, den ich machen will, ist es so, es gibt einfach Künstler, die sitzen, also ich Künstler immer bei mir immer im Studio sitzen, Musik machen. Die machen ein Album nach dem anderen und lieben so, was sie machen und sind voll selbstbewusst dabei, ja. Und dann gibt es Leute, die zweifeln, die kriegen nie was fertig und dann kein Album halt. So, ne? Während die andere schon ganz viel geschafft hat. Und ich beobachte dabei oft, dass die sich weniger mit anderen beschäftigen und nach links und rechts gucken und mit sich sind, wie du auch gerade so gesagt hast, ja, dieses mit sich etwas ausmachen, zu sagen, das habe ich geschafft und da bin ich stolz drauf. Und das ist meine Welt. In dieser Welt kann ich sehen, wie weit ich komme.
Ja.
Und ich bin stolz, dass ich bis da gekommen bin. Ich sage, meine Arme sind ein bisschen länger als die anderen. Ich kann nicht so viele Klimmzüge machen. Ja, da bin ich froh, dass ich irgendwie 10 geschafft habe, weil ich werde nie 100 schaffen. Aber meine Range ist 100. Ich bin mit 10 zufrieden. Mich mit jemandem zu vergleichen, der 100 schafft, da werde ich immer unglücklich sein. Ja, und wenn ich dann irgendwo hinkomme und zu den Klimmziehern mich zähle, dann werde ich halt sozusagen mich immer als Betrüger fühlen, wenn ich definiere, dass Leute, die Klimmziehen, 100 schaffen müssen. Mhm. Also es ist immer so eine eigene Definition von, was man selber macht. Und wenn man sozusagen ein bisschen in seiner eigenen Welt mehr ist und nicht so viel nach links und rechts guckt und sich nicht zu viel vergleicht, dann glaube ich, ist man nicht so gefährdet.
Ja.
Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass wir in einer Leistungsgesellschaft sind, in einer Vergleichsgesellschaft sind, weil wir ständig über Social Media sozusagen gezeigt bekommen, was möglich ist, beziehungsweise was scheinbar möglich ist, weil es ja nicht echt ist und weil es wahrscheinlich genau diesen Effekt dann noch viel, sehr extrem verstärkt, dass man sich bei all den krassen Sachen da draußen, bei allem schon, wie jemand vorkommt, der es eben nicht so gut kann und das Selbstwertgefühl nicht genährt wird.
Oh, ich habe ganz viele Gedanken dazu. Ich muss ganz tief atmen schon.
Ich dachte, die Folge, die wird 20 Minuten lang. aber das ist doch ein ganz schön deepes Thema.
Weil Social Media ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses sich vergleichen und mit wem vergleiche ich mich da überhaupt. Ne? Ich dachte auch, ich habe mehrere Gedanken dazu. Ich dachte auch vorhin, als du meinst, ja, es gibt die Leute, die schaffen ganz viel und die sind so bei sich. Und dann gibt es die, die schaffen weniger. Aber am Ende kannst du den Leuten ja auch nur bis vor den Kopf gucken. So, ne? Oder bis vor den Social Media Post heutzutage. Mhm. Also was da für innere Kämpfe da ausgefochten werden, wissen wir ja bei vielen nicht. Ne? Und das Gemeine oder Hinterhältige an Social Media ist ja, du vergleichst dich ja mit so Ausschnitten von anderen Leuten oder jetzt noch schlimmer, seit kurzem vergleichst du dich ja mit Menschen, die gibt's gar nicht. Hm. Die sind KI-generiert, die sind für immer jung und schön. So, ne? Und wir checken es noch nicht mal.
Ich vergleiche mich immer mit idealisierten Dingen. Also meistens
die echten Menschen mit ihrem Profil zeigen schon nur Ausschnitte und da läuft es meistens super. Muss ja, ne? So, will ja auch gebucht werden. Und jetzt kommen ja noch die KI-generierten Leute, mit denen du da konkurrierst dazu. Also wie soll das denn funktionieren? Wir können ja nur verlieren. Mhm. Und ich fand schon damals, als es noch kein Social Media gab und ich zur Schule gegangen bin, war es schon anstrengend, mich mit den coolen Kids aus der Schule zu vergleichen, aber das war ja wenigstens noch in meiner, also da bin ich ja noch auf Sicht gefahren, das waren ja die in meiner Schule, und wenn ich aus der Schule raus war, habe ich die ja wenigstens nicht mehr, da habe ich die nicht mehr gesehen, habe es vielleicht mal vergessen und hinter mir die Tür zugemacht, so, ne, aber jetzt machst du die Tür zu und guckst aufs Handy und der Vergleich, wo du nur verlieren kannst, ist ja überall.
Wenn ich jetzt einen Face-Filter benutze, bin ich dann Hochstapler?
Ja, bestimmt.
Also per se, ne? Also wo fängt das an? Also so, ne?
Ach, du meinst so ein...
ich mache mich jetzt schöner.
Ach, weißt du, was ich gerade dachte? Dass du so einen richtigen Face-Filter nimmst, wo du einfach wirklich die andere Person bist.
Was soll das denn?
Das gibt's doch jetzt, dass so Leute wirklich sich ein anderes...
Ach so, Face-Swap heißt es, glaube ich, was du meinst.
Nee, dass du wirklich ein ganz anderes Gesicht hast und dann...
ich meine einfach, dass du dir jetzt auf Instagram die Pickel wegretuschierst.
Ach so, das meinst du.
Ja, das ist ja im Grunde schon.
Du meinst nicht den Bad Bunny.
Das ist ja eine Form von Hochstaplerei schon, weil ich ja sozusagen was vorgebe, was nicht ist. Ich zeige eine idealisierte Version von mir. Also der Grat ist da halt so schmal, ne? Aber im Grunde genommen fängt das ja da an. Ja. Also ich zeige ja nicht hundertprozentig, wie ich jetzt gerade aussehe, sondern ich zeige, wie ich gerne aussehen würde und wie es angepasst, es angepasst an gewisse Schönheitsideale ist.
Ja.
Beim Selbstwertgefühl, ja, das hatte ich ja vorhin schon mal, da habe ich nämlich auch gedacht, ich erinnere mich vage, weil ich hatte ja in der Schule wenigstens Psychologie, deswegen kann ich so ein ganz kleines bisschen mit dir mitreden. da kann ich mich erinnern, dass es Strategien zur Erhaltung des Selbstwertgefühls gibt.
Ja,
und dazu gehört die Ursachenzuschreibung, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas nicht gepackt habe, dass ich dann sage, ich hatte Gegenwind.
Ja.
Also mein Selbstwertgefühl leidet jetzt nicht unter meinem, dass ich habe verloren im Marathon, weil war Gegenwind.
So. Ich habe verloren im Marathon.
Ja, geiles 1-0. Beispiel, oder? You read my deepest soul right now. und dann gibt's den Zweckpessimismus.
Ja.
Ich komme aus der Typin, die also nach der Mathearbeit auf den Schulhof geht und sagt, ja, also diesmal ganz schlecht, diesmal ganz, ganz schlecht gewesen. Eigentlich aber wissend, dass man eigentlich ganz gut war.
Ja.
Und wenn es dann mal sagt, ich denke, ich krieg so eine 3 und dann wird's aber eine 1, und dann ist man halt danach, kann man sehr viel daraus zehren, dass man ja eine 3 sich angestrengt hat, eine 3 zu erwarten, aber eine 1 bekommen hat. Also Zweckpessimismus. Es waren eigentlich ziemlich unangenehme Leute immer, die so ständig sich immer so kleiner gemacht haben.
Und dann gibt's ja die wirklich denken, sie waren schlecht und kriegen die 1. Und die werden dann in eine Schublade gehauen mit den Menschen, die du gerade beschreibst, die so unsympathisch sind, die sagen, ich habe gar nicht gelernt und dann die 1 kriegen.
Ja. Na, ich war der Typ, ich habe gesagt, ich krieg eine 1, krieg eine 5. War auch mega unsympathisch auf jeden Fall.
Spannend.
Ja.
Du crazy Typ.
Da gibt's einiges. Nee, ich war eher der Typ, der gesagt hat, ich krieg eine 5 und ich habe auch eine 5 gekriegt.
Ja.
Also so, das war eher so mein Ding. Ich war bei den Sachen war ich relativ realistisch. Aber im künstlerischen Bereich, um da nochmal zurückzukommen, kann ich das total verstehen, dass man da so eine Dynamik drin hat, dass man merkt, da stehe ich, also gut bin ich nicht. Und wenn jemand anders kommt, und das ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, ist es auch okay, sich korrekt einzuordnen. Und es gab auch den, was habe ich auch darüber gelesen, dass es, wie gesagt, wenn man so einen Narzissten in seiner Nähe hat, dass man sich dann so immer kleiner macht. Narzissten haben ja auch die Eigenschaft, dass sie sich selbst mit Leuten identifizieren, die etwas sehr gut können.
Ja.
Also jetzt guck mal, so ein Narzisst, der trifft jetzt jemand, der kann gut Geige spielen, ja, und erzählt dann alle, hier mein Kumpel, ne, oder meine Kumpeline,
ja,
Top-Geiger, ja, also Reba, und geben dann für den anderen an, ja, im Beisein von dem anderen, ganz unangenehm. Kenne ich, habe ich es selber erlebt, und das führt dazu, dass man selber aber gar keine Lust mehr hat, auch für sich mal zu sagen, dass man was sehr gut kann, weil man das, diese Übersteigung, die einen anderen für einen macht, unangenehm findet und das ein schlechtes Feedback auf einen selber hat und man dann auch dadurch schon sich selber kleiner macht, weil man das nicht angenehm findet. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja. Ich habe gerade so richtig Bilder
im
Kopf.
Geige?
Ja, klar. Die zweite, immer.
Oh nein, das spielt sich immer die zweite. Du bist in der Lage, die erste zu spielen, selbst als Techno-DJ.
Ich habe gerade richtig Bilder vor Augen, wie du, als du das beschrieben hast, so neben jemandem stehst und so, ja, so betreten wegschaust, weil jemand mit dir angibt und sich damit größer macht. Also hast du gerade auch richtig an konkrete Situationen gedacht, als du das erzählt hast?
Ja. Ich habe das sehr oft erlebt in meinem Leben.
Ja, okay. Ja. Und ich wollte dich auch fragen, was ist denn so dein Imposter-Moment in deiner Biografie? Also den du jetzt auch wirklich
ich glaube, dass ich jetzt weißt. Bei mir ist es der große, was ich wirklich jetzt durch diesen Podcast, die Vorbereitung darauf bemerke, ist, dass ich als Kind in dem Sinne ein bisschen großmäulig vielleicht war und immer alles konnte und so, oder mir das so gespiegelt worden ist und alles ausprobieren wollte, so, ne, und alles machen wollte von einfach alles. Also, sobald ich was gesehen habe.
Sehr typisch für Neurodivergente.
Wollte ich das auch können und wollte das machen und wollte mich darin messen. Und jetzt im Alter.
Alles aus.
Ja, genau. Ja. Genau, und wollte gucken. Und jetzt gerade im Alter sieht man ein bisschen aus und wird ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, dass ich eine ziemlich gute Einordnung habe und weiß, wo ich so stehe mit meinen Skills. So. Da natürlich jetzt hinterfrage, ob ich mich vielleicht zu klein mache bei manchen Sachen. Und dann darüber nachdenke, ob das vielleicht an irgendeiner Stelle problematisch ist. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also so, ich glaube nicht, dass ich Minderwertigkeitskomplexe habe, die irgendwie nicht angemessen sind. Das ist die Frage jetzt überhaupt, ob man im Poster Minderwertigkeitskomplex, ob man das so in einer, ob man das so zusammen formulieren sollte oder kann. Aber ich glaube, bei mir ist es nicht besonders ungesund. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es die Balance zwischen sozusagen Hochstapeln und Tiefstapeln genau das Richtige ist.
Ja.
Ich finde, man kann auch mal nach vorne gehen und sagen, ey, ich kann das, und zuversichtlich sein, dass man etwas schafft, obwohl man jetzt nicht die Evidenzen hat.
Mhm.
Es gibt ja sozusagen auch unbetretenes Terrain. Also
vielleicht auch da fake it till you make it. Kann man ja auch
Genau. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein, das sind halt zwei extreme Pole, oder? Hoch- und Tiefstapeln.
Ja, ich habe hier gerade, während du erzählt hast, ich habe hier so einen Test. Typischen Fragen aus dem Clans Imposter Phenomenon Scale Test. Ich habe gedacht, ich stelle jetzt einfach mal eine. Ich werde jetzt zufällig eine raussuchen. Welchen nehme ich? Ich habe mich nicht vorbereitet. Hier, ich nehme mal die. Wenn Menschen mich für etwas loben, das ich erreicht habe, habe ich Angst, ihren Erwartungen in der Zukunft nicht mehr gerecht zu werden.
Nochmal bitte.
Wenn Menschen mich für etwas loben, das ich erreicht habe, habe ich Angst, ihren Erwartungen in der Zukunft nicht mehr gerecht zu werden.
Ja.
Kennst du das?
Ne, das ist so die Messlatte platziert.
Ja.
Also ab dann gibt es einen Relationspunkt. Also da gibt es eine Erwartungshaltung plötzlich. Ja,
ich habe das hier gut gemacht, ab jetzt muss ich es immer gut machen.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Und dann, ich kenne auch das Gefühl, dass ich sage, ist aber ein bisschen Zufall.
Ja.
Das war jetzt gar nicht so, ich kann da jetzt an der Stelle gar nicht zu. Und ich würde auch dann gerne mitteilen, dass ich jetzt nicht hundertprozentig dafür verantwortlich bin, dass so gelaufen ist.
Sondern, was spielt denn noch mit?
Ja, das ist dann, da müsste ich ein praktisches Beispiel finden. Ja, beim Auflegen manchmal, habe ich eine ganz merkwürdige Wahrnehmung, die sich oft nicht mit dem deckt, was Leute wahrnehmen. Dass ich manchmal denke, ey, war total doof und Leute spiegeln mir eigentlich, war total gut. Und manchmal denke ich, ey, war ganz cool und war vielleicht eher doof. Also habe ich den Eindruck, dass ich das nicht so richtig einschätze. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass ich eine verstellte Wahrnehmung habe, sondern einfach daran, dass ich auf Sachen konzentriert bin und nicht wahrnehme, was um mich herum ist.
Ey, und die Faktoren, die da reinspielen, die sind, da sind ja so viele andere Sachen auch wichtig, warum eine Person auf der Tanzfläche
das nehme ich nicht so schwer. Aber wenn es darum geht, und ich glaube, da ist im Poster natürlich so interessant, wenn man Lebensentscheidungen trifft. Ja. Also wenn du einfach sagst, ich mache jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben auf und da muss ich mir was zutrauen. Ja, und ich glaube, dass dir dieser der Mangel an eigenem Zuvertrauen, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich glaube, es trifft es ganz gut.
Das haben wir jetzt einfach erfunden.
Doof ist, weil man dann nicht aus sich herausgeht und nicht was Neues probiert.
Ja.
Ich glaube, dass sozusagen die gewisse Risikobereitschaft, die eigenen Fähigkeiten mal in die Öffentlichkeit zu tragen und mal einem Test zu unterziehen, wo auch andere Leute dabei sind und sehen, schafft das oder schafft das nicht?
Ja.
Schafft sie es oder schafft sie es nicht?
Ja.
Darum geht es ein bisschen. Und wenn man in so einer Imposter-Stellung verharrt, wo man sagt, wenn ich das schaffen sollte, dann ist es natürlich Zufall.
Ja, und was denkst du gerade, wenn du von Schaffen redest?
Naja, wenn ich jetzt, ich habe ja ein Buch geschrieben.
Ja. Habe ich eine Frage für dich. Ich erledige ein Projekt oder eine Aufgabe selten so gut, wie ich es mir wünschen würde. Lebe mal dein Buch.
Nee, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas gemacht, wo ich danach gesagt habe, das ist so gut, wie ich das eigentlich schaffen könnte. Und das hat immer, also habe ich immer eher klein geredet.
Ja.
Ja, aber auch in Bereichen klein geredet, in denen man es klein reden kann. Also so nicht, also ich glaube nicht, dass es jetzt total unrealistisch ist. Ja, aber manchmal, du hast es vorhin gesagt, dass man einfach mal ein Kompliment kriegt, wenn man sagt Danke.
Ja.
Also wenn jemand sagt, hey, mir hat das Buch gefallen, dann sagt er, ja, aber es, danke.
Ja.
Ist jetzt auch mal egal. Also, aber selbstgefällige oder selbstzufriedene Menschen, die, also das ist ja auch irgendwie komisch, oder? Also wenn jemand dann so was macht und immer dann total damit zufrieden ist, auch schwierig auf jeden Fall. Ich meine, große Künstler, Künstlerinnen sind doch auch immer mit ihren Werken mehr oder weniger nicht so selbstgefällig und selbstzufrieden, sondern sind so, arbeiten bis zur letzten Sekunde und ist doch auch.
Aber Danke und ein Kompliment annehmen ist ja nicht selbstgefällig. Das wäre das, was du
vorhin meinst. Selbstgefällig ist ein bisschen falsches Wort.
Das wäre eher dieses so, danke, ich weiß. Das wäre es.
Genau. Schön, dass du es auch. Ich habe darauf gewartet, dass du es sagst. Also ich meine, es gibt ja auch Phishing for Compliments. Ne?
Ja.
Das ist ja auch eine interessante Geschichte, wenn es um Selbstwertgefühl geht. Aber wie gesagt, ich glaube, Selbstwertgefühl ist so das große Überschrift für noch ein bisschen mehr als bei Imposter. Bei Imposter geht es ja nur um wirklich das Gefühl, ein Betrüger und eine Betrügerin zu sein.
Und das fühlt sich dann ja auch echt an in dem Moment. Ne?
Ja.
Das darf man echt nicht unterschätzen. So, ja. Und ja, ich habe vorhin noch mal dran gedacht, ne, so woher kommt das? Zum Beispiel eben durch Gebiete, nenne ich es mal, mir ist kein bestes Wort eingefallen, die irgendwie, wo du eher so exotisch, na, exotisch ist auch ein blödes Wort, aber als Beispiel, ne, Männerdomäne, Musikbranche. Also ich kann sagen, dass schon hier und da öfter man mich hat spüren lassen, dass da eher ein Typ hingehört, wo ich gerade stehe. Da hat sich viel verändert und ich würde auch sagen, dass ich da meinen Teil zu beigetragen hat, dass sich da was in der Szene geändert hat und dass Lineups da jetzt besser aussehen. Ich finde aber immer noch, dass viel zu wenig Flinterpersonen auf Entscheidungspositionen sind. Also schön, dass die Lineups jetzt besser aussehen, aber es machen immer noch nach wie vor sehr viele Männer das Booking. Also man sollte sich immer noch nach wie vor nicht mit Männern verscherzen in dieser Szene. Die entscheiden, wer wo stattfinden darf, auf welcher Bühne. Sonst landet man irgendwie auf irgendwelchen Listen.
Also bei dir ist dieses Imposter, dieses Gefühl zu
und
haben.
Das ist, ich habe da auch mal was zu nachgelesen. Und ich konnte das gut auf mich und Männerdomäne Musikbühne übertragen. Ne? Dass dieses Phänomen Imposter häufig bei Menschen vorkommt, die in einem Bereich tätig sind, wo sie nicht sehr gut repräsentiert sind.
Mhm.
Ne? Zum Beispiel Frauen in Führungspositionen Führungspositionen, zum Beispiel People of Color in Führungspositionen und so weiter. Also es hat viel mit Diskriminierung zu tun und dass es Role Models braucht und dass es Identifikation braucht, dass da auch andere sind, die das machen. Ne? Weil wenn du nur weiße Männer siehst, die das können, also wie soll ich dann drauf kommen, dass das mein Platz sein könnte? Mhm. Ne?
Also dass das Gefühl von, also das Gefühl, eine Betrügerin zu sein, sich daraus ergibt, dass dir vermittelt wird, dass du eigentlich da in der Position falsch bist.
Ja, und die Leute sind ja auch strenger mit dir. Mhm. Ne? Also da können wir alle sagen, nee, ist nicht so, das ist halt, das stimmt halt nicht. Ich war früher, oder es passiert mir immer noch, ich brauche jetzt auch nicht so tun, als wäre ich da jetzt, als hätte ich jetzt, wäre ich jetzt fertig mit Lernen. Ich werde mein Leben lang, bis ich unter der Erde liege, lernen und will auch lernen. Aber ich war auch, wenn ich mich vergleiche, ein paar Jahre früher war ich auch mit Kolleginnen strenger als mit Kollegen.
Ja.
Und versuche, wenn es mir auffällt, dass mir das wieder passiert, versuche ich dagegen zu steuern und mir ehrlich die Frage zu stellen, bin ich mit ihr gerade eigentlich strenger, als wenn du das jetzt zum Beispiel wärst? So. Und es passiert manchmal, dass die Antwort ist, ja, oh, ups. Und dann denke ich mir, okay, Judith, nochmal von vorne. So, wir haben das gelernt, ich habe das auch gelernt. Wieso grün zu sein.
Das ist wirklich interessant, wie sehr wir in die nächste Folge schon reinfahren.
Ach so, schon wieder.
Nee, ist ja okay, das ist ja interessant, weil
aber
das ist
ich mein,
ein spezielles Beispiel.
Gehört ja alles zusammen.
Ja, so. Also ich akzeptiere das.
Also auch Männer haben Imposter-Syndrom.
Ich als Mann akzeptiere oder, das.
Ja,
jetzt.
Das ist Gedanke.
Wichtig, mein Segen.
Ich als erste Geige. Nein, auch Männer haben Imposter-Selbstzuschreibungsmerkmale. Ich kann nur viel besser aus meiner Person, also aus meiner Position argumentieren, wie ich es erlebe und fühle mich auch gerade sicherer mit meiner Argumentation, weil ich von mir ganz klar sagen kann, so das habe ich erlebt, so hat es sich angefühlt und so weiter. Da gibt es natürlich auch bestimmt Beispiele.
Naja, es gibt, ich glaube, du kannst es ja übertragen. Einfach, ich komme nochmal zu meinem Buchthema ganz kurz zurück.
Brüder hat ein Buch geschrieben, übrigens. Wollte ich nochmal sagen.
Ich bin Self-Publisher, das heißt, ich habe keinen Verlag. Mhm. Und du bist in der Buchszene, wenn du keinen Verlag hast, fühlst du dich als Betrüger.
Ja.
Weil du hast ja keinen Verlag. Du bist ja nicht offiziell. Ne?
Ja.
Und die.
Fühlt sich das an, wie diesen DJ-Slot habe ich mir gekauft?
Das weiß ich nicht, weil ich habe mir noch keinen DJ-Slot gekauft tatsächlich, aber vermutlich ist es
was. Ich habe das irgendwo mal gesehen, dass die auf irgendeinem Festival angeboten haben, ja hier für so und so viel Dollar.
Wollen wir mal so sagen.
Kannst du hier spielen bei uns auf dem Tomorrowland? Keine
Ahnung. Das ist natürlich eine sehr plumpe Art und Weise an eine Möglichkeit und an eine Chance zu kommen.
Ja.
Aber das, also wenn ich das jetzt abstrahiere.
Auch Klasse hat was mit Imposter zu tun, ne?
Ja, natürlich. Das ist einfach das, was ich meine gerade. Du hast also, du hast sozusagen eine Klasse,
System.
Du hast eine Gruppe, du hast, also da geht es ja um Zugehörigkeit, da geht es sozusagen, okay, ich habe hier einen Ausweis, da steht drin, ich bin Autor und habe einen Verlag.
Ja.
Oder ich habe einen Ausweis, da steht drin, ich bin weiß und männlich. Oder ich habe einen Ausweis, da steht drin, ich bin aus Deutschland.
Ja.
Und so, du hast also sozusagen eine, wie soll ich sagen, du hast gewisse Eigenschaften. Und wenn du jetzt in einem Bereich bist, wo die Eigenschaften jetzt nicht so hin verortet werden aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen, dann hast du grundsätzlich wahrscheinlich so eher das Gefühl, ich gehöre da nicht hin und hast Probleme sozusagen, dich nicht als jemand zu fühlen, der vermeintlich betrügt, obwohl du das kannst, weil es sozusagen ein bisschen determiniert zu sein scheint aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Und ob das jetzt ist, weil du weiblich bist, in einer Männerdomäne unterwegs ist und sich das ergibt, oder ob du jetzt ein Autor bist, also jemand, der schreibt, aber sozusagen keinen Verlag hat und dadurch nicht in dieser Autorendomäne ist, sozusagen nicht den Ritterschlag bekommen hast, oder ein DJ bist, der nicht Klavierausbildung hat, aber trotzdem irgendwas mit Musik macht, ist schon klar, dass an den Stellen so ein Gefühl entsteht. Eine gewisse Demut gegenüber sozusagen, finde ich ja aber auch dahingehend ja auch ganz richtig.
Hm.
Außer jetzt bei Frauen, ja, weil da ist natürlich die absolute Gleichberechtigung vorgesehen. Deswegen ist das, glaube ich, ein Beispiel, was nochmal interessant ist und für mich weniger einsichtig, weil ich ja von der anderen Seite schaue. Aber wenn es jetzt einfach nur um Tätigkeiten geht, und ich glaube, da muss man auch einfach ganz klar dann unterscheiden, geboren als, ja, und fähig zu genauso vielen Sachen oder eine Ausbildung, ja, und nicht fähig zu allem. Also Leute, die jetzt einfach ankommen und sagen, sie sind jetzt große Autoren und überhaupt und haben jetzt irgendwie ein Buch selber rausgebracht, kann ich auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ey, schreib doch vielleicht nochmal 3, 4.
Ja.
Ja, also weißt du, da gibt's ja auch einen Bereich, in dem das okay ist, dass man an seinen Fähigkeiten zweifelt und überlegt, hey, wie gut bin ich denn, um besser auch zu werden. Trifft aber, und da ist dein Beispiel sehr interessant, trifft natürlich nicht auf Mann und Frau zu, weil ein Mann und eine Frau völlig gleich auflegen können. Also da gibt's ja keinen Grund, warum das anders sein sollte.
Mhm.
Also schlimm ist, wenn man, glaube ich, einen Hang dazu hat, sozusagen immer zu denken, dass man nicht gut genug in etwas ist und gar nicht annehmen kann ein Kompliment und gar nicht einen reellen Blick dafür hat, dass man gut in etwas ist, ja, weil man die Messlatte gar nicht kennt, ja, oder versteht.
Ja, ich finde schön, dass du das Kompliment nochmal anbringst zum Schluss, weil ich habe mir gerade was ausgedacht, weil zeitlich macht das Sinn.
Ja.
Ich habe mir ausgedacht, dass du jetzt mit mir übst, ein Kompliment anzunehmen. Okay, also ich mache jetzt ein Kompliment. Weißt du, was du danach zu tun hast?
Es kommt aufs Kompliment an.
Du sagst dann Danke.
Okay,
und nimmst das dann so an. Okay, jetzt muss ich mal mit nachdenken.
Musst du da jetzt lange nachdenken?
Können wir kurz einen Schnitt machen, okay, bitte? Okay. Ich muss noch mal. Nein, jetzt überlege ich. Also ich habe mir das wirklich gerade erst ausgedacht.
Eine Stunde später.
Ich habe mir das wirklich gerade eben erst ausgedacht. Deswegen, okay, was finde ich richtig gut an dir? Ich finde dich sehr unterhaltsam. Ich war ja auch schon auf Lesungen von dir und habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Und du bist ein feiner Beobachter und das finde ich richtig gut, weil zu den Leuten gehörst du auch, die fein beobachten und es dann gut nochmal nacherzählen können. Das kannst du richtig gut. Und ich halte dich für sehr schlau. Ja. Bist ein schlauer Typ.
Ich auch.
Verkackt. I know. Ja. Okay.
Okay. Ich halte dich für jemanden, der sehr gut mit Gefühlen umgehen kann und sehr als Mensch transparent ist und Sachen direkt sagst. Also ich habe den Eindruck, dass du ein sehr ehrlicher, ein direkter Mensch bist und sehr, sehr supportive bist.
Ja.
Also du hast zum Beispiel, dass du sagst, du hast diese, wie nennst du das, diese Gespräche, die du hast, diese 2, 3 Leute, mit denen du sprichst.
Die Telefons.
Du übernimmst sehr viele Verantwortung für Sachen, was darauf hinweist, dass du ein sehr mitfühlender Mensch bist. Ja.
Ja.
Und du hast mir ja auch deine Wohnung, oder du hast uns deine Wohnung zur Verfügung gestellt in Leipzig, einfach so. Und das zeigt auch, dass du ein Grundvertrauen hast, was doch total cool ist. Gibst mir deinen Schlüssel für die Wohnung und so, ne? So Sachen. Das finde ich sehr schön, das schätze ich sehr. Und ich habe den Eindruck, deswegen funktioniert der Podcast auch gut, dass du eben, dass du sagst das, was du denkst und man weiß, woran man ist.
Mhm.
So. Und manchmal bist du so und das ist aber nie irgendwie gestellt oder so, sondern ist einfach so direkt.
Ja.
Und du bist natürlich auch sehr unterhaltsam, ne? Sonst würde ich das ja auch nicht machen. Jetzt hast du richtig viele Komplimente bekommen.
Danke.
Ne? Sehr gut.
Dankeschön. Und weißt du, was ich gerade merke? Ich wollte wirklich bei jedem irgendwie noch was dazu sagen.
Das habe ich gemerkt,
begründen.
Deswegen bin ich über den Mund gefahren.
Oh, ganz krass. Ich habe nämlich kurz vergessen, dass du das auch mit mir andersrum machst. Und jetzt war ich so, ach, jetzt merke, oh Gott. Ich habe gerade richtig gemerkt, den Impuls, bei vielen Sachen begründen zu wollen, warum das so ist oder so eine Gegenrede auch zu starten. Ja. Das ist krass, ich habe das doll in mir drin gerade. Aber das ist ja auch lebensphasenabhängig. Ich übe ja, netter zu mir zu sein. Deswegen danke für dieses schöne Kompliment.
Ich weiß, ich habe dich ja noch nie auflegen gehört, ne?
Ja. Wie ist das, das eigentlich? Das ist ja.
Aber du mich ja auch nicht.
Na doch, irgendwann vor 1000 Jahren.
Vor 1000 Jahren.
Ja.
Das ist schon wieder Anspieler auf mein Alter.
Nee, auf jeden Fall.
Schon sind
wir
wieder auf der Nicht-Komplimente-Ebene.
Nee, aber es ist schon lange her. Aber auf jeden Fall war ich mal bei einem Set von dir.
Scheint ja richtig nachhaltig. Scheint nachhaltig Eindruck gemacht zu haben.
Es war life-changing.
Also ich glaube, unsere Zeit, das geht jetzt auch langsam. Ich höre auch schon im Hintergrund leise unsere Melodie. Wir sind ready für die nächste Folge dann auch schon fast, oder?
Ja, wir haben auch hier und da mal so einen Ausblick gegeben.
Auf jeden Fall.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie doll freust du dich auf die nächste Folge?
Ja, gar nicht halt.
Ja, das.
nein. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Aber ich habe auch ein bisschen, ich habe Respekt davor.
Ich habe da auch Respekt vor.
Wir haben beide Respekt.
Sag ich dir ehrlich.
Ja, haben wir beide Respekt vor. Es wird ein Kanten. Habt's gut.
Bis dann.
Passt auf euch auf.
Tschüss, Resi.
Tschüss, MitbewohnerInnen.
Die haben wir ja ganz kurz nur mal.
Du kochst heute für unsere MitbewohnerInnen.
Also,
bis zur nächsten
Folge.
Weinen ist erlaubt. Und alles andere auch. Auch wenn sich keiner traut. Wir sind alle so gebaut. Weinen ist erlaubt. Und alles andere auch. Auch wenn sich keiner traut. Wir sind alle so gebaut.
Dieser Podcast ersetzt keine Therapie oder psychologische Beratung. Wir berichten von unseren eigenen Erfahrungen und denen einiger anderer Menschen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr psychologische Hilfe oder Psychotherapie braucht, dann ruft bei der Terminservicestelle an unter der Nummer 116 117. Ich wiederhole, 116 117. Passt auf euch auf.